Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zu dieser vorweihnachtlichen, von Adventskerzenlicht beschienenen, vielleicht sogar erleuchteten Sonderausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und jetzt wieder gut gelaunt. Am Samstag, dem 21. Dezember 2024. Ja, meine Damen und Herren, gestern im Bundeshaus, da musste ich jetzt also wirklich alle meine geballten Reservoire an guter Laune anzapfen. Anders wäre das nicht auszuhalten gewesen, was einem da zugemutet wurde an diesen Medienorientierungen oder soll ich sagen Mediendesorientierungen. Es begann mit einem ganz finsteren Kapitel der jüngeren Schweizer Geschichte, nämlich mit diesem Credit Suisse-Debakel und der Präsentation des mit Spannung erwarteten Puck-Berichts, des Berichts der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Hochinteressant, was da zutage gefördert wurde. Meine Sicht unterscheidet sich natürlich deutlich von dem, was Sie sonst jetzt überall lesen können. Ich komme dann gleich drauf. Und kaum hatte man das überstanden, folgte die nächste Schreckensstunde. Und zwar diese wirklich unheimliche und auch, ja, ich glaube, man darf das sagen, skandalöse und respektlose Selbstinszenierung von Bundespräsidentin Viola Amherd zusammen mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die beiden Damen haben nämlich da Hände geschüttelt, haben die Medien eingeladen im Berner Hof, das ist Teil des Bundeshauses, und die haben so getan, als sei dieser EU-Unterwerfungsvertrag, den man jetzt gemeinsam abgenickt hat, als sei der schon beschlossene Sache, also allen Entscheidungen, allen Abstimmungsresultaten und Vernehmlassungen vorgreifend. Und da muss ich Ihnen sagen, das gehört sich einfach nicht. Das ist unanständig, das ist respektlos, das ist ein Affront gegenüber dem Souverän unseres Landes, ein Affront gegenüber den Bürgern. Und ich habe das also wirklich stark empfunden, aber ich hatte phasenweise den Eindruck, ich sei da mehr oder weniger der Einzige, denn die Medien haben da also auch zum Teil mit leuchtenden Augen oder gleichgültig dem Ganzen beigewohnt. Aber das geht doch einfach nicht. Bei uns haben nicht die Bundesräte das Kommando. Und was soll dann dieser Auftritt von Frau von der Leyen? Das war ja eine fast schon Zwangsumarmung, die sie da vorgelegt hat. Also ich habe fast keine Luft bekommen, als ich ihr zugehört habe, aber ich werde im späteren Verlauf der Sendung, Sie merken, ich habe mich noch nicht ganz erholt, ich werde im späteren Verlauf dieser Sendung darauf zurückkommen. Reden wir zuerst von diesem Puck-Bericht. Das ist also eine ziemlich happige Angelegenheit hier. 569 Seiten, dünn beschriftet, das hat man also wirklich haarklein auseinandergenommen. Worum geht's? Ja, die glorreiche Schweizer Grossbank Credit Suisse ist durch ihr Management in den Untergang gewirtschaftet worden. Ein kolossales Versagen der Führung dieser Bank, die ja wie keine andere das Schweizer Establishment verkörpert hat. Die Credit Suisse war sozusagen die Zentralbank des progressiven bürgerlichen Mainstreams, der Weltoffenheit und Europaoffenheit und Woke-Offenheit, und die CS war am Schluss so offen, dass sie eben nicht mehr ganz dicht war. Und das war vielleicht auch eines der großen Probleme, dass eben eine Bank, die sich dermaßen dem Zeitgeist ausliefert, eben am Schluss gewissermaßen das vergisst oder nicht mehr kann, was sie eigentlich können müsste, beziehungsweise wofür sie einst gegründet wurde. Eine Tragödie. Und ich habe das mit größtem Bedauern, mit Schmerz, habe ich das damals kommentiert. Ich finde das eine unglaubliche Tragödie, dass die Schweiz diese Grossbank verloren hat, dass die kaputt gewirtschaftet wurde. Aber es ist ja nicht das erste Beispiel. Auch die Swissair, ebenfalls so eine Art Prestige-Spielzeug, könnte man sagen, des schweizerischen Establishments, vor allem des freisinnigen Establishments, wie übrigens auch die Credit Suisse, die ist ja auch in Grund und Boden gemanagt worden damals, ist dann allerdings nicht vom Staat irgendwo gerettet worden, sondern musste dann wirklich von der Bildfläche verschwinden. Das war auch ein ganz trauriges Kapitel damals im Jahr 2001. Und jetzt also der Fall Credit Suisse. Die PUC hat natürlich nicht die bankinternen Abläufe untersucht. Sie hat nicht sozusagen den Bankexperten, den Unternehmer gespielt, sondern der Auftrag der PUC war, hier die Behördenrolle genauer unter die Lupe zu nehmen. Und da war man natürlich gespannt. Und Sie haben es vielleicht mitbekommen, in den letzten Tagen, Wochen, vielleicht schon Monaten, sind da immer wieder Nachrichten durchgesickert und man hat gemerkt, mit diesem PUC-Bericht wird reichlich Politik gemacht, vor allem gegen den früheren Finanzminister der SVP, Uli Maurer. Dem wollen sie jetzt also die ganze Schuld da in die Schuhe schieben, so als ob er da der oberste Finanzmarktkontrolleur gewesen wäre. Sie werfen ihm Nachlässigkeit vor. Der jüngste Vorwurf lautet, in den Medien ist natürlich alles anonym durchgeklickert worden, selbstverständlich auch von den Nachfolgern von Uli Maurer, von der Teflon-spiegelnden, durch nichts gewissermaßen in ihrer strahlenden Außenimage zu beeinträchtigen Karin Keller-Sutter. Da habe ich einfach den begründeten Verdacht, dass die Spin-Doctors von Karin Keller-Sutter da ganz intensiv mit den Redaktionen des Tagesanzeigers und der NZZ zusammengewirkt haben. Also da wird natürlich ganz klar schon am eigenen Denkmal poliert. Aber eben, man will jetzt also Uli Maurer hier in die Rolle des schwarzen Uli, des schwarzen Peter, hineindrängen. Und seit neuestem sagen sie auch, ja, er habe da eine Geheimdiplomatie, eine Geheimniskrämerei betrieben, er habe den Bundesrat viel zu wenig orientiert. Da muss ich Ihnen sagen, das verwundert mich überhaupt nicht. Diesen Bundesrat, wir reden ja noch von der Corona-Zeit mit Alain Berset, also da hätte ich überhaupt nichts diesem Bundesrat gesagt, weil sie mussten ja damit rechnen, dass Alain Berset alles gleich über seinen Freund Mark Walder in die Redaktionen des Blick durchreicht. Also diese Beschreibungen, die Sie lesen können, und ich glaube, das stimmt, dass damals der Bundesrat eben dysfunktional auch unterwegs war, man hat zu wenig miteinander geredet, weil eben eine Kultur der Indiskretionen vorhanden wäre. Und Uli Maurer, das möchte ich hier gleich einmal herausstreichen, Uli Maurer war einer der ganz wenigen, der vor allem in dieser Corona-Zeit auch den Mut gehabt hat, kritisch sich eben außen zu melden, transparent hingestanden ist. Die anderen haben das ja nur über ihre medialen Kanäle hintenrum gemacht. Das ist so durchsichtig, das sind jetzt einfach politische Abrechnungen, die da gemacht werden, um abzulenken. Für mich hat dieser Bericht eine ganz andere Botschaft. Eine Botschaft, die übrigens auch die PUC so in dieser Klarheit nicht zu akzeptieren bereit ist. Ich habe die Präsidentin Chasso sogar gefragt. Ich habe ihr gesagt, wissen Sie, mein Eindruck ist, dass in diesem Fall, in diesem Bericht, auf diesen fast 600 Seiten, kristallklar belegt wird, dass die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA kolossal versagt hat. Sie hat systematisch den Ernst der Lage unterschätzt. Sie hat nicht die nötigen Maßnahmen ergriffen, wieder besseres Wissen, zum Beispiel im Jahr 2017 hätte man dem CS-Management von Seiten des Regulators, die SNB, die Nationalbank hat es auch so gesehen, hätte man denen sagen müssen, ihr müsst eure Eigenkapital, eure Kapitaldecke, müsst ihr aufstocken, ihr seid auf zu dünnem Eis unterwegs, es sind da Beträge kursiert von ein paar Milliarden bis maximal 9 Milliarden, das hat man nicht gemacht. Man hatte vielleicht Angst, es gab vielleicht auch Telefone da aus dem CS-Establishment, das könnt ihr doch nicht tun, das wäre ein Gesichtsverlust. Wenn wir jetzt hier Kapital aufstocken müssen, dann leidet wieder der Aktienkurs, dann seid ihr schuld, wenn wir es dann nicht können, gegenseitige Schuldzuweisungen. Kurzum, egal, die FINMA hatte nicht die Kraft, ihren regulatorischen Auftrag, ihren auch Sanktionsauftrag in diesem Moment gerecht zu werden. So stellt sich mir das dar. Ich habe das Bild verwendet des Bademeisters, der da auf seinem Stuhl sitzt und dann merkt er, da kommt ein Betrunkener, der jetzt im Tiefseebecken schwimmen möchte. Und anstatt ihm zu sagen, sorry, du musst zuerst in die Ausnüchterungszelle, dann darfst du schwimmen, hat er den schwimmen lassen und dann sagt er, ja, ich konnte nichts dafür, der hat sich halt gegen mich durchgesetzt. Das ist die Schwäche. Das haben sie immer gesagt am PUC-Bericht. Ja, die FINMA konnte sich nicht durchsetzen. Ja, das liegt aber nicht an den Instrumenten. Das liegt nicht an den Behörden. Das liegt an der Qualität der Führung. Das liegt an den Persönlichkeiten, die hier offensichtlich nicht die Kraft gehabt haben. mein Eindruck auch, wir haben viel zu viel Regulierung in der Schweiz. Ich meine, man hat doch diese Behörden aufgerüstet nach der letzten Finanzkrise. Die Nationalbank ist da viel stärker in Erscheinung getreten. Aber eben zu viele Köche verderben den Brei. Und mein Eindruck ist, meine Damen und Herren, dass die Aufsichtsbehörde FINMA ab 2017, als sie das nicht tat, was sie hätte tun müssen, nämlich eine Zwangsaufstockung verordnen, dieses Kapitaldecke, dann war sie faktisch Komplizin. Dann konnte sich natürlich auch das CS-Management darauf verlassen, ja, die haben wir ja auf unserer Seite, die kommen uns entgegen. Gleichzeitig, und das ist im Grunde ein Skandal, geht natürlich diese FINMA auf kleinere Banken mit einer Brutalität los. Mir ist gerade ein Fall bekannt geworden, ich werde darüber dann auch noch etwas ausführlicher berichten, wie diese FINMA eine Bank kaputt gemacht hat, ohne zu zögern. Aber bei den Großen, da haben sie dann plötzlich das Hosenflattern bekommen und plötzlich sitzt man im gleichen Boot. Am Schluss hat sich ja auch die FINMA an der systematischen Schönrednerei der ganzen Lage beteiligt. Ich kann mich noch gut erinnern, damals im Nationalrat, bis fast zum Tag des Untergangs ist uns da erzählt worden, nein, nein, nur ein bisschen Liquiditätsprobleme, Geschäftsmodell tipptopp, alles in Ordnung, die Bank ist solide und kurz darauf war sie kaputt. Also da gab es auch noch ihre Führung zu Handen des Publikums. Davon ist hier nicht die Rede. Man versucht das Ganze etwas zu verwedeln, man versucht das etwas ins Systemversagen hier zu verallgemeinern. Ich habe gestern zwei Interviews gemacht mit dem SP-PUC-Mitglied Roger Nordmann und mit Thomas Matter, der selber Bankier ist und für die SVP in diesem PUC-Gremium Einsitz genommen hat. Und Thomas Matter, ja, hören Sie ihm zu, ich glaube, bei ihm geht es ein bisschen in diese Richtung, er lässt das durchblicken, dass auch er eben hier klar von einem Behördenversagen spricht. Das ist der springende Punkt. Und jetzt möchte man es natürlich mit immer noch mehr Regulierung, mit noch mehr Behelligung, mit noch mehr Instrumenten hier übertrumpfen. Und die CS, ja, die SP, die Sozialdemokraten, die Linken, die wetzen jetzt natürlich die Messer, um eben die UBS dann, die letzte verbliebene Großbank, zu bestrafen für die Fehler der CS. Das wäre falsch. Die Bürgerlichen müssen diesen Finanzplatz verteidigen. Ich bin stolz, dass wir diesen Finanzplatz haben. Ja, es gibt legitime Fragen im Zusammenhang mit der UBS. Selbstverständlich. Da darf auch die UBS nicht so empfindlich reagieren, wenn man sagt, ja, wir dürfen als Schweiz auch nicht erpressbar werden, weil wir eine so große Bank haben, die jetzt zwar hervorragend geführt ist, das bestreitet ja überhaupt niemand, dass da Colm Kelleher, der Verwaltungsratspräsident, und Sergio Armotti mit seinen Leuten einen hervorragenden Job machen, aber man hat eben nicht diese persönliche Garantie. Und was kommt, wenn die Amerikaner plötzlich da auch wieder einmal die Daumenschrauben anlegen und Druck ausüben, ist dann die Schweiz erpressbar? Was passiert im Fall eines ungewohnten Scheiterns, eines Verlierens? Kann sich die Schweiz das leisten? Wie läuft das? Diese Diskussion muss man führen, die ist legitim, aber was gefährlich ist, wenn jetzt dieser PUC-Bericht verwendet wird als Vorschlaghammer gegen den Finanzplatz. Und ich habe den Eindruck, dass eben auch die Bürgerlichen, die Softbürgerlichen, die FDP, die Mittepartei eben gerade in ihrem kurzsichtigen parteitaktischen Denken jetzt mit den Linken zusammenspannen könnten, um sich da am Feindbild Uri Maurer rückwirkend abzuarbeiten. Das wäre der falsche Weg. Das dürfen sie nicht tun. Und ich sage es noch einmal, aber bitte widerlegt mich, sagt mir es, wenn ich es falsch sehe. Für mich ist dieses Dokument hier ein Zeugnis eines kolossalen Behördenversagens, und zwar der FINMA, nicht weil sie zu wenig Instrumente hätte, sondern weil sie einfach ihrer Aufgabe als oberster Bademeister des Finanzplatzes nicht gerecht wurde. Dies ist meine FINMA-Meinung, aber ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Noch viel wichtiger für die Schweiz ist ja dann das, was nachher gekommen ist. Und das hat bei mir schon ein unglaubliches, ja, ein qualifiziertes Befremden ausgelöst. Um 14 Uhr also wurden wir gerufen zu diesem Fototermin mit kurzen Erklärungen. Bundespräsidentin Amherd, bei der ich nun also sicher bin, dass sie die Schweiz in die EU führen will. Fragen Sie mich nicht, warum. Das ist jetzt einfach ein Bauchgefühl, das ist sozusagen aufgeklärte Intuition, die will uns einfach in die EU hineindrücken. Und sie hat jetzt hier noch kurz vor ihrem Abgang ein Fotosujet produziert und hat da ihrer Freundin Ursula von der Leyen von der EU-Kommission gesagt, komm auch noch. Und die Frau von der Leyen hat dann zusammen mit Frau Amherd eben diese Präsentation gemacht. Man durfte natürlich überhaupt keine Fragen stellen. Und das Ganze wurde eben so verkauft, als ob dieser Rahmenvertrag bereits beschlossene Sache wäre. Worum geht's da? Der Bundesrat hat, um einfach kurz die Vorgeschichte zu bringen, für alle, die das nicht so intensiv verfolgt haben, 21, Die EU möchte den bilateralen Weg Schweiz-EU beenden. Das sagt sie auch. Das habe ich selber gehört, als ich noch als Parlamentarier in Brüssel war. Da hat der Stellvertreter des Chefunterhändlers uns gesagt, einer Delegation, der bilaterale Weg EU-Schweiz ist zu Ende. Wir wollen nicht mehr diese bilateralen Verträge, wir wollen jetzt Binnenmarktverträge, institutionelle Verträge. Das heißt, die Schweiz muss europäisches Recht übernehmen. Ihr habt noch die Möglichkeit da mit euren Referenden und da eurer Folklore, jetzt meine Wortwahl, aber so hat man das uns zu verstehen gegeben. Ihr habt dann schon noch die Möglichkeit, ein bisschen abzustimmen, aber am Ende entscheidet der oberste Gerichtshof der Europäischen Union. Und wenn der sagt, ihr seid da falsch, dann dürfen wir Sanktionen erheben, dann dürfen wir Bußen machen und ihr könnt dann noch irgendwo bestimmen in einem Schiedsgericht, ob das Ganze verhältnismäßig ist. Und für das Ganze, dass ihr euch damit am Nasenring Richtung Brüssel führen lässt, für das dürft ihr dann auch noch bezahlen, die sogenannten Kohäsionsbeiträge zum Ausgleich da der sozialen Ungleichgewichte und auch der Migrationsprobleme. Also die Schweiz muss dann auch noch zahlen, dass sie sich der EU unterwirft. Die EU diktiert, die Schweiz kapituliert und bezahlen darf sie dann auch noch. Das ist die Situation, die sagen das. Aber in der Schweiz sagen die Bundesräte, die Unterhändler etwas ganz anderes. Sie sagen, wir retten mit diesem Unterwerfungsvertrag den bilateralen Weg, den die EU ja bereits für beendet erklärt hat. Merken Sie etwas? Das sind einfach Gaunerworte. Das ist eine Irreführung, eine Manipulation des Publikums. Und ich weiß nicht, ob Sie es aus böser Absicht machen, aus Unkenntnis, aus Naivität oder aus was für Gründen auch immer, aber es ist einfach falsch, es entspricht nicht den Tatsachen. Und wenn jetzt also eine Frau von der Leyen kommt und eine Bundespräsidentin Amherd und ich beobachte dann Frau von der Leyen, wie sie strahlend eben anhebt zu dieser also wirklich einem fast schon Atemnot verursachenden Zwangsumarmung. Wir haben euch so gern, wir Schweizer, wir gehören doch zusammen in der Wertegemeinschaft, in der Demokratie gegen diese bösen Despoten. Da muss ich Ihnen sagen, da wird es mir sofort ungemütlich, dann frage ich mich, wo ist der Fluchtweg? Ich möchte doch nicht von diesen Politikern da in der EU hineingezogen werden in das ganze außenpolitische Debakel, das sie da mit anrichten, zum Beispiel in der Ukraine, aber nicht nur dort. Oder die ganze wirtschaftliche Misere, die wir in der EU beobachten können. Die EU verliert ja seit Jahren an Boden gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Schweiz steht ja viel besser da. Warum hat die Schweiz so eine gewaltige Zuwanderung aus der EU? Ja, weil es die Schweiz eben besser macht. Warum macht die Schweiz besser? Weil sie unabhängig ist. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen, ist ja logisch, dass wir Schweizer besser wissen, was für die Schweiz gut ist, wenn wir selber bestimmen, als wenn irgendwelche Funktionäre in Brüssel um Frau von der Leyen für die Schweiz bestimmen. Die bringen es ja schon nicht mal fertig, in der EU für Ordnung zu schauen. Gucken Sie mal in die verschiedenen Länder hinein. Belgien hat keine Regierung, Frankreich hat keine richtige Regierung, in Österreich haben sie Regierungsturbulenzen, in Deutschland haben sie Regierungsturbulenzen. Die einzige Regierung, die funktioniert, ist die Regierung Orban, aber die wird immer verteufelt und angegriffen. In vielen anderen Ländern, in den meisten anderen, haben sie Instabilität. In Italien haben sie jetzt auch wieder etwas solidere Verhältnisse. Aber dort hat man ja die neue Ministerpräsidentin, also in Brüssel, als Faschistin beschimpft. Also wer ist denn hier eigentlich im falschen Film? Und in diesem falschen Film möchte nun also die Schweiz eine Nebenrolle spielen, aber vor allem auch die Rolle eines Geldgebers, eines willigen Zahlungsesels. Das ist das, was sich einem hier abbildet. Und wenn eine Frau von der Leyen dann auch noch sagt, mit der Schweiz zusammen werden wir Innovationsführer in der Welt, sieh, dann hatte ich den Eindruck, das ist wie so eine Art Katapultsprung in die Vergangenheit. So muss sich das angefühlt haben vielleicht auch manchmal in der DDR oder in diesen Planwirtschaften, wenn sie da mit irgendeinem Fünfjahresplan gekommen sind. Um Himmels Willen, meine, diese EU ist ja auch innovationsmäßig überhaupt nicht auf der Höhe. Jetzt, natürlich kann sich das alles noch verbessern und das wünsche ich der EU auch. Aber an so ein Gebilde darf sich die Schweiz nicht andocken. Wir müssen wirtschaftlich weltoffen sein, wir müssen wirtschaftlich mit allen Ländern zusammenarbeiten, selbstverständlich mit allen Staaten der EU, aber politisch müssen wir unsere Unabhängigkeit, unsere Ungebundenheit und unsere Neutralität pflegen. Punkt, fertig. Wenn wir das nicht machen, dann lösen wir uns auf wie ein Stück Zucker im Tee, meine Damen und Herren, wie ein Stück Zucker im Tee. Wenn die Schweiz nicht mehr anders ist als alle anderen, dann braucht sie auch nicht mehr. Dann hört sie auf zu existieren. Wenn die Schweiz nicht mehr an ihrer einzigartigen Staatsform der Selbstbestimmung in der direkten Demokratie auf der Grundlage von Gemeindeautonomie, Kantonssouveränität und einem schlanken Staat festhält, verbunden mit der immerwährenden, umfassenden, bewaffneten Neutralität, dann sind wir nicht mehr die Schweiz. Und wenn wir uns einer anderen Institution anschließen, wenn wir uns anschrauben lassen, sind wir nicht mehr frei. Aber gerade in stürmischen Zeiten müssen sie frei bleiben. Und der Affront einer solchen Inszenierung zwischen Frau Amherd, Bundespräsidentin, und Frau von der Leyen, der Affront ist natürlich, dass man hier versucht, eben durch Symbolbilder vollendete Tatsachen zu schaffen. So tun, als ob das alles schon unter Dach und Fach wäre. Und die EU, und das gehört eben auch schon zu dieser Umgarnungs-, Fesselungs-, Umarmungsstrategie, sie spielt der Schweiz jetzt Zückerchen zu. Ja, ab Januar seid ihr dann wieder in den Forschungsprogrammen dabei. Also der Erpresser, der uns vorher rausgeschmissen hat, unter fadenscheinigen Gründen, lässt seine Erpressungen, lockert etwas die Schraube da, die Daumenschraube seiner Erpressung, und der Erpresste muss jetzt dankbar sein und Männchen machen und auch noch mehr Geld zahlen. Das ist doch, ich meine, was haben sich diese Leute eigentlich überlegt? Also das war diese Inszenierung mit Frau von der Leyen. Gleich im Anschluss ging es, ist übrigens, wenn ich das noch sagen darf, meines Erachtens gleich der letzte merkbare Auftritt von Bundespräsidentin Amherd gewesen. Sie hat das einfach deshalb gemacht, um sich hier jetzt noch in die Geschichtsbücher einzutragen, um eben, und das ist am Schluss eigentlich die erbärmliche Essenz dieser ganzen EU-Tänze da. Sie wollen einfach Bilder, sie wollen sich da im Glanz der grossen Institutionen sonnen, weil ihnen die Schweiz zu klein ist. Sie haben einfach zu wenig Respekt vor der Schweiz und zu wenig Respekt vor den Schweizern. Sonst würde man nie so eine Inszenierung machen. Dann hätte man das überhaupt nicht gehört. Man hat gesagt, gut, der Bundesrat findet jetzt diesen Vertrag gut, jetzt muss es in die Vernehmlassung und dann schauen wir mal, was das Parlament sagt, was die Bevölkerung sagt. Und wenn das Volk das angenommen hat, dann kann am Schluss der Bundesrat von mir aus als Treuhänder und Vollzugsorgan eines Volksentscheids, dann können Sie ja von mir aus sogar noch einen Handshake machen mit Frau von der Leyen, aber sicher nicht vorher. Also allein an dieser Inszenierung sehen Sie, dass Sie hier an der Nase herumgeführt werden sollen oder konkreter, präziser, mit einem Nasenring, am Nasenring nach Brüssel geführt werden sollen. Dann kam die Medienkonferenz der Bundesräte mit Fragen und Antworten. Und das war ja auch wieder ein Schauspiel sui generis. Unglaublich. Also fast schon ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich es nicht zu ernst wäre, das hatte phasenweise auch etwas unfreiwillige Kabarett-Tendenzen. Und da spreche ich jetzt vor allem vom Auftritt vom Justizminister Beat Janz. Der musste ja sogar noch korrigiert werden von Außenminister Gassis. Dann hat Beat Janz, um nur diese Facette herauszugreifen, hat gesagt, ja, wir haben jetzt also großartig eine Schutzklausel bei der Personenfreizügigkeit heraus verhandelt. Wir können nämlich in Zukunft einen gemeinsam gebildeten Ausschuss anrufen. Und wenn es uns gelingt, diesen Ausschuss, von dem die Hälfte aus Schweizern besteht, wenn wir denen, die anderen sind von der EU, wenn wir die überzeugen können, wenn wir da darlegen können, dass die Schweiz ein Problem hat in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht mit der Zuwanderung, dann dürfen wir eine Schutzklausel anrufen. Also großartig. Dann dürfen wir fast wieder selbst bestimmen, welche Zuwanderung wir haben dürfen. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Was ist denn das für ein Bild der Erbärmlichkeit, das da unsere Regierungsmitglieder abgeben. Jetzt sagen sie schon Danke, wenn man die Zuwanderung ins eigene Land so halbwegs in verschrumpfter Form noch irgendwie selber steuern kann, aber erst nachdem man natürlich dieses gemeinsame Gremium davon überzeugt hat. Oder plötzlich sagte der Außenminister Gassis, ja, also wir werden dann in Zukunft, das hat schon Frau von der Leyen übrigens mitgeteilt, ja, man werde dann die gleichen Studiengebühren haben. Die Schweiz kann dann nicht mehr selber die Studiengebühren bestimmen für ausländische und inländische Studenten. Das befehlt uns dann Brüssel. Oder zum Beispiel jetzt beim Strommarktabkommen. Da will uns Brüssel befehlen, es gibt keine Winterreserve mehr, das sei marktverzerrend. Da wird jetzt also betrogen, dass sich die Balken biegen und manipuliert. Jetzt hat man uns doch immer erzählt, jahrelang, es gäbe eine Paketlösung. Was sagt Bundesrat Außenminister Gassis? Jawohl, wir haben immer noch eine Paketlösung, aber eben es sind jetzt zwei Pakete. Wir haben ein Stabilisierungsteil, der stabilisiert, also diese Worte nur schon, das sind ja alles so PR-Einlullungsbegriffe, das ist ein Vokabular der Einschläferung, das ist der Stabilitätsteil, und dann haben wir die Vertragsteile. Wissen Sie, um was es geht? Sie haben das einfach auseinandergenommen, weil der Strommarktabkommen von den Kantonen nicht gewollt wird, weil sie eben gemerkt haben, dass ihnen die EU etwas befehlen will. Ich habe dann den Bundesrat Gassis gefragt, aber Herr Gassis, Sie haben doch 2021 dieses Rahmenabkommen beerdigt mit der Begründung, es hätte das Verhältnis Schweiz-EU fundamental verändert wegen dieser institutionellen Unterstellung. Und diese neue Paketlösung hat ja diese institutionellen Fragen gar nicht angetastet. Wir werden ja weiterhin der EU unterstellt. Jetzt aber sagen Sie nichts mehr von einer fundamentalen Veränderung. Und dann hat mir Bundesrat Gassis gesagt, der Außenminister, ja, das sei eben ein wirklich fundamental anderer Vertrag. Das gäbe gar nicht mehr diese Unterwerfung. Das sei im Grunde ein Handelsvertrag, ein Freihandelsvertrag. Und in diesem Moment habe ich mich gefragt, ja, wenn wir jetzt einen EU-Vertreter hierher bringen würden, sieht er das auch so? Für die EU ist doch das kein Handelsvertrag. Die EU hat ausdrücklich gesagt, sie wolle einen Vertrag der institutionellen Unterstellung der Schweiz unter EU-Recht. Also hier wird doch einfach nicht die Wahrheit gesagt. Passen Sie auf, meine Damen und Herren, Sie sollen für dumm verkauft werden. Wir müssen uns, das ist meine Überzeugung, wir müssen uns wehren gegen diesen Vertrag. Das ist der Ausverkauf der Schweiz. Das ist die Verschleuderung, die Verramschung. Das ist ein Verschenken der Schweiz, vor allem ihrer Volksrechte. Wir geben das aus der Hand, was die Schweiz ausmacht. Die Selbstbestimmung. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir von Behördenseite ehrlich informiert werden. Vielleicht ist Ehrlichkeit zu viel verlangt. Nicht nur in der Politik, von Menschen generell, aber wir müssen das einfordern und Sie müssen wachsam bleiben. Also das ist unglaublich. Und die ganze Inszenierung des Bundesrats, dass er sich da hergegeben hat, für so etwas, meine Damen und Herren, vielleicht können Sie jetzt ein bisschen nachvollziehen, warum ich mich da also wirklich immer noch erholen muss von dem, was ich da gestern erlebt habe. Aber schreiben Sie mir, was Ihnen durch den Kopf geht, was Sie empfunden haben, auch bei der Berichterstattung. Ich meine, wenn Sie die anderen Zeitungen lesen, das Schweizer Fernsehen schauen, dann wird Ihnen da natürlich das Blaue vom Himmel versprochen. Da hängt der Himmel voller Geigen und die sprechen von einem Durchbruch und da wird die obrigkeitliche Propaganda 1:1 übernommen, wie bei Klima, wie bei Corona, wie beim Ukraine-Krieg, jetzt natürlich auch bei der EU. Unsere Medien haben da eben auch kolossal versagt, ähnlich versagt wie die FINMA bei ihrem Auftrag. Die schauen einfach nicht kritisch dahinter. Die glauben alles, was ihnen da erzählt wird. Wobei, es gibt Ausnahmen. Der Philipp Burkhardt vom Schweizer Radio, der hat also einige gepfefferte Fragen gestellt, unter anderem an den Justizminister Janser, gesagt, jetzt kommen Sie da mit dieser Schutzklausel. Die gab es ja vorher schon, die ist nie angerufen worden, also wird sie doch auch in Zukunft nie angerufen. Und dann hat also Beat Jans, ich habe dann im Hintergrund so flüstern gehört, Sleepy Beat, das ist jetzt, glaube ich, sein Spitzname im Bundeshaus, Sleepy Beat, also in Anspielung auf Joe Biden, den abtretenden US-Präsidenten, Sleepy Joe, hat er also wirklich mit einer fast kaum mehr hörbaren Stimme, schwer angeschlagen wirkend, also wie wenn er selber also auf bruchdünnem Eis unterwegs wäre, hat er dann irgendetwas geflüstert. Ich habe eben noch aufgeschnappt, dass die Schweiz jetzt also sich bedanken muss. Wir müssen jetzt also Danke sagen, wenn wir bei der Zuwanderung künftig irgendeinem Gremium darlegen können, ob wir Probleme haben. Also diese Preisgabe der Unabhängigkeit und der Bundesrat, der da mitmacht, das ist also beschämend, meine Damen und Herren. Aber eben, das Parlament hat jetzt in der Hand, es kommt jetzt eine Vernehmlassung, es wird eine Botschaft geben. Sie möchte natürlich versuchen, das ja nicht im Jahr 2027 abstimmen zu lassen, im Wahljahr. Das wäre ein Steilpass für die SVP, also vielleicht zögern sie es dann aufs Jahr 2028 hinaus. Da wird also politisch geschoben und manövriert, auch eine Geschichte für sich, aber am Schluss, das glaube ich, sowohl Bundesrat wie Parlament werden die Verantwortung, die werden das abnicken. Am Schluss müssen die Schweizer das Ganze an der Urne entscheiden. Und dann werden wir sehen, ob die Schweizer noch die Kraft haben, an der Schweiz festzuhalten, ob die Schweizer das verteidigen, wofür unsere Vorfahren zum Teil ihr Leben riskiert haben, was uns die Vorfahren hinterlassen haben. Das, was die Schweiz ausmacht und wofür die Schweiz auch bewundert wird, für ihre Unabhängigkeit, ihre Selbstbestimmung, ihre direkte Demokratie. Sind wir Schweizer eigentlich noch Schweizer genug, um diese Errungenschaften zu verteidigen? Oder kapitulieren wir? Brüssel diktiert, die Schweiz kapituliert und dann darf sie auch noch zahlen dafür. Das ist die Frage, die jetzt die Schweizer, die wir beantworten müssen. Und wie ich sie beantworte, wie ich mich in dieser ganzen Situation hier aufstelle, das ist hinlänglich bekannt, aber ich bin nur ein Einziger, es gibt noch andere. Die Frage ist, wie werden sich die Schweizer hier entscheiden? Für die Schweiz oder gegen die Schweiz? Wird die Schweiz als Kapitel der Weltgeschichte verschwinden oder werden wir auch in Zukunft diese Kraft und dieses Unabhängigkeitsstreben, diese Freiheitsliebe, ja, auf den Boden bringen, die letztlich auch die Welt von uns erwartet. Ich muss es so sagen, so habe ich das erlebt in diesem Jahr. Die Schweiz wird bewundert für das. Aber wir Schweizer, vielleicht geht es uns zu gut, wir müssen es zuerst wieder lernen. Meine Damen und Herren, das war es mit dieser Sondersendung. Ich musste mich hier etwas abreagieren. Sie haben es gemerkt, jetzt aber spüre ich die therapeutische Wirkung von Weltwoche Daily und ich kann gestärkt und entschlossen und zuversichtlich jetzt mich tatsächlich der Weihnachtszeit widmen. Ganz, ganz herzlichen Dank einmal mehr. Ihnen allen eine wunderschöne Weihnachtszeit, erholsame Feiertage, ein wunderbares neues Jahr, einen glücklichen und auch sturzfreien Rutsch. Ich melde mich mit den Morgensendungen ab, da wird es vielleicht gelegentliche Sonderausstrahlungen geben. Die Weltwoche Daily ist da mit Spezialbeiträgen zum Zauberberg Davos, das habe ich zusammen mit Christoph Mergeli gemacht, aber am Morgen gönne ich mir da etwas Familienzeit und Ihnen auch. Es beginnt jetzt also eine Durststrecke für unser Leben, aber irgendwann geht auch diese Zeit vorbei und ich werde am Morgen wieder zurück sein, zu Beginn des neuen Jahres, selbstverständlich unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Bis dann, alles Gute, vielen Dank, merci vielmal und allen eine wunderschöne Zeit. Bis bald, danke und machen Sie es gut.